Chad Faker mit Talk is Cheap bei Flux FM. Und nun haben wir für euch ja zwei Menschen hier zu Besuch, die wollen euch etwas erzählen, was eigentlich in wirklich keine Schublade passt und doch teilweise sehr schockierend, aber zum Glück ein sehr gutes Ende genommen hat. Ich freue mich auf zwei Autoren aus München und zum einen erstmal auf den Clemens. Der war vorletztes Jahr schon bei uns zu Besuch, hat mit seiner Tochter ein Buch vorgestellt. Ich glaube, Hilfe, ich habe Tinnitus war der Titel und das war sehr, sehr lustig und dann kam aber zwei Monate später was gar nicht Lustiges, denn du bist ins Koma versetzt worden, denn eine Ader in der Speiseröhre war geplatzt, das Blut verteilte sich in der Lunge, im Magen und zwei Drittel des Blutes hattest du verloren.
Richtig. Ja.
Und das war, also ja, das muss ein richtiger Schock für euch gewesen sein. Kimberly, deine Freundin damals an deiner Seite, hat alles miterlebt und ihr habt daraus ein Buch gemacht und das ist ein sehr, sehr spannendes, tragisches, aber auch Hoffnung machendes Buch, ein Koma-Tagebuch, 9 Minuten Ewigkeit, eine Liebe zwischen Leben und Tod. Und da beschreibt ihr beide abwechselnd immer ja aus der jeweiligen Situation heraus. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute in Berlin bei strahlendem Sonnenschein und voller Gesundheit hier zu Besuch seid. Herzlich willkommen bei Flux FM.
Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auch.
Ja, sehr. Hallo.
Mann, es ist echt krass. Das muss man einfach mal so sagen. Wir wollen das mal für diejenigen, die da noch gar nichts von gehört haben, kurz ein bisschen erzählt bekommen. Clemens, das war vor, also Ende 2012, merktest du auf einmal, oh, ich glaube, ich habe was Falsches gegessen.
Richtig. Ich war auch in Berlin wegen eines Termins, beziehungsweise wir waren hier und ich hatte eines Abends Rinder-Carpaccio gegessen und am nächsten Tag fühlte ich mich so ein bisschen unwohl, musste mich übergeben. Das sah auch zwar ekelhaft, aber das zu beschreiben, aber es sah wirklich ein bisschen rötlich aus, dachte mir aber in der Sekunde noch nichts Schlimmes und insofern haben wir dann auch unsere Rückreise nach München angetreten, wobei ich sagen muss, dass mir auf dem Flug von Berlin nach München dann schon immer schlechter wurde, ich so Schweißausbrüche hatte und ich teilweise auch schon das Bewusstsein verlor. Mhm. Wie mir meine Verlobte Kimberly danach berichtete.
Ja, das war furchtbar. Also er wurde auch immer gelber, man konnte richtig zuschauen, wie sich so sein Gesicht, sein Körper verfärbt haben. Und dann war mir auch klar, in der Luft, ich muss jetzt einen Notarzt rufen. Also der kam dann auch sofort an den Flughafen ran und Clemens hat es auch nicht mehr geschafft, irgendwie aus dem Stuhl rauszugehen. Wurde dann so rausgetragen und dann gleich mit dem Notarzt tatütata in die nächste Klinik rein. Und da wurde mir auch erstmal wirklich bewusst, okay, das ist jetzt nicht nur ein bisschen Übelkeit oder so, hier geht's wirklich um Leben und Tod. Und zwar um nicht Minuten, sondern Sekunden, ja.
Und du warst dann 9 Minuten, war das Gehirn ohne Sauerstoff versorgt?
Naja, 9 Minuten war es nicht. Das waren gute 2 Minuten. Ich musste davor auch oder danach auch reanimiert werden. Also wie man sich das so vorstellt, so mit Elektroschocks, also diesem Defibrillator. Und danach, also insgesamt dauerte dieser Vorgang 9 Minuten. Also da stand es halt wirklich spitz auf Knopf, ob ich das überstehe oder eben nicht.
Was war jetzt das wirklich dann nochmal Kuriose daran? Weil die Ärzte haben ja auch gesagt, das ist ein Wunder, dass das geklappt hat. Das ist ein medizinisches Wunder.
Ja, ich bin wirklich also letzte Rille da quasi ins Krankenhaus gekommen. 10 Minuten später sagten die Ärzte eben, und es wäre vorbei gewesen. Und die Aussichten, wenn man so eine innere Blutung hat, sind generell schon mal nicht dolle. Also 90% der Menschen, denen sowas widerfährt, überleben das nicht. Mhm. Und von den 10%, die es schaffen, haben wiederum 60% irgendwelche Folgeschäden, ja. Also entweder körperliche oder geistige. Und ich habe, weiß ich nicht, eine Armada von Schutzengeln gehabt, die mich davor bewahrt haben. Und ein Schutzengel eben war unter anderem die Kimberly.
Das ist ja
vielleicht oder wahrscheinlich sogar der wichtigste. Und ja, sie war die ganze Zeit in diesen furchtbaren Wochen danach an meinem Bett jeden Tag. Und
ihr seid ja beide Journalisten, Autoren und könnt sehr gut beschreiben und umschreiben. Und das kann man ja auch an diesem Buch wunderbar mitverfolgen und lesen und wird da sofort so mit reingezogen. Wann kam die Idee dann, daraus machen wir jetzt unser Koma-Tagebuch? Oder wir wollen einfach mal beide Perspektiven beleuchten. Es gibt viele Menschen, die das durchleben, bei uns oder auf der ganzen Welt. Und ihr habt das jetzt dann auch noch so direkt beschrieben. War das einfach am Anfang? Das war ja auch keine einfache Zeit für euch beide.
Nee, überhaupt nicht. Das war echt die allerheftigste Zeit, die man sich auch gar nicht vorstellen kann. Und mir hat es damals sehr geholfen in der Zeit, wenn man da halt wirklich immer am Bett sitzt und bangt und hofft. Also habe ich schon Tagebuch geführt, wie früher so im Teenie-Alter. Habe einfach jeden Tag am Abend runtergeschrieben, was passiert ist, auch wenn eigentlich gar nicht so viel passiert ist. Und als dann irgendwie es Clemens Gott sei Dank eben dann geschafft hat, als klar war, er ist wieder gesund, genesen, auch bei Sinnen, hat eben keine Bleibeschäden, hat er mir halt erzählt, was er für krasse Albträume hatte während dieser Koma-Zeit und Aufwachphase, die er danach ist. Also richtig heftige Geschichten, schlimmer als jeder Thriller im Fernsehen. Und dann haben wir eigentlich beide so gedacht, Moment mal, das ist ja schon sehr außergewöhnlich, weil die Ärzte eben auch meinten, das ist wirklich sehr erstaunlich, dass er das überhaupt überlebt hat. Mhm. Und da wollen wir vielleicht so ein bisschen anderen Menschen auch die Hoffnung geben mit diesem Buch, dass es sich halt wirklich lohnt zu kämpfen und zu hoffen, weil diese Hoffnung, sich aufrechtzuerhalten, das ist also für mich als Angehörige damals wahnsinnig schwer gewesen. Mhm.
Hast du gemerkt immer, dass Kimberly an deiner Seite war, auch wenn du beschreibst in deinem Buch, es wird schwarz, ich werde kalt, ich bin irgendwie gerade nicht mehr hier auf diesem Planeten so richtig. Ja. Hast du ihre Präsenz immer gemerkt oder?
Also ich bilde mir ein, dass ich das gespürt habe und es gibt auch durchaus Indizien dafür, die dafür sprechen. Und zwar ist es sicher so für Koma-Patienten, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass sie vertraute Stimmen hören. Also von liebenden Menschen, jetzt nicht unbedingt die verhasste Schwiegermutter, sondern halt wirklich Menschen, die man im Herzen hat. Weil das gibt einem die nötige Sicherheit und Geborgenheit, die einem in dieser Zeit natürlich fehlt, weil man schafft es natürlich vom Geist her, das irgendwie eigentlich gar nicht zu verarbeiten. Und insofern ist das wahnsinnig unterstützend, wenn man da jemanden an seiner Seite hat. Mhm. Bei mir ist es auch so gewesen, dass ich mich quasi an Sachen erinnern konnte, die mir Kimberly erzählte, während ich im künstlichen Koma lag.
Ja, das war so unfassbar danach, gell? Was man gar nicht glaubt. Also ich habe irgendwie so ein paar Geschichten erzählt, probiert halt fröhliche Anekdoten von der Familie, Freunden und so in der Zeit, als Clemens quasi weg war, zu berichten. Und später habe ich ihm halt nochmal was erzählt und dann meinte er so, Schatz, hast du mir doch schon erzählt. Ja. Und ich so, was? Wahnsinn. Ja,
das Witzige ist oder witzig oder interessant an der Geschichte ist, dass Monika Lierhaus, die ja furchtbarerweise deutlich länger noch im Koma lag als ich, Ähnliches erzählt hat in einem Interview kürzlich. Und zwar, die wurden von ihrer Schwester Geschichten aus Büchern vorgelesen. Und an diese Geschichten konnte sie sich ebenfalls erinnern. Insofern ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da kann ich auch nur alle Menschen, also alle Betroffenen dazu aufrufen, wenn sie Angehörige haben, denen sowas widerfährt, gehen sie ins Krankenhaus, reden sie mit denen. Seien sie bei denen, so oft es geht und so lange es geht.
Und auch mit einer gewissen Fröhlichkeit, habe ich mir gedacht. Ja, man hat ja davor nicht so eine Bedienungsanleitung, was tut man, wenn der Liebste ins Koma fällt. Also man ist da ja auch irgendwie in einer Parallelwelt plötzlich. Und ich habe mich einfach gezwungen, zum Beispiel nie vor Clemens zu weinen oder so diese Trauer und Hoffnungslosigkeit, die man ja schon mitunter hat, dass er das einfach nicht spürt. Also man probiert so besonders überdreht, fröhlich vielleicht sogar zu sein, in der Hoffnung, dass diese Stimmung ankommt.
Ja, du hast ja auch gesagt, dieser Klinikaufenthalt hat dich insofern verändert. Du bist eigentlich immer jemand gewesen, der so, ach, fünf gerade sein und jetzt nicht unbedingt an alle Regeln und Pünktlichkeit und dieses mit dem Essen, hattest du das so schön beschrieben. So, ich habe mich dann doch an den Klinikalltag gewöhnt, weiß ich nicht, 7 Uhr morgens Frühstück, Mittag um 12, 18 Uhr Abendbrot, war dir eigentlich natürlich sonst diese Regeln egal, aber dann kommt das Essen mal 10 Minuten zu spät und dann hat man sich schon
genau, da wird man zum Krankenhausspießer und bepöbelt dann die arme Schwester. Nein, also man gewöhnt sich in die dran, wenn man so lange da ist, wie ich das waren also gute 5 Wochen mit, wie gesagt, mit Aufwachphase und dann auch danach noch kurze Erholungszeit. Trotzdem muss ich im Nachhinein sagen, für die Schwere dieses Vorfalls war es eigentlich dann wiederum auch relativ kurz. Mhm. Was interessant war vielleicht auch noch, ist die Zeit also danach gewesen. Da war es wirklich relativ schwierig, sich ins normale Leben wieder einzufinden. Mhm. Also,
da wollen wir gleich ein bisschen weiter ins Detail gehen. Hör noch einen Song vorher, Suede mit Trash. Und dann sind wir zurück mit Clemens Hagen und Kimberly Hoppe. Ihr neues Buch 9 Minuten Ewigkeit, eine Liebe zwischen Leben und Tod. Unser Koma-Tagebuch ist seit letztem Montag draußen. Ne?
Genau.
Gleich sind wir wieder zurück bei Flux FM. Sweet mit Trash bei Flux FM, 23 Minuten nach 11. Einen schönen Montagvormittag wünsche ich euch. Wir haben 2 Autoren bei uns zu Besuch, Clemens Hagen und Kimberly Hoppe. Und sie schreiben über ein sehr, sehr persönliches Thema, denn der Clemens ist vor gut Ende 2012 in ein künstliches Koma versetzt worden, weil, ja, was genau war da nochmal passiert? Eine Ader an der Speiseröhre?
Genau, richtig. Eine Ader an der Speiseröhre ist mir geplatzt und Das passierte Gott sei Dank, als ich schon auf der Intensivstation war.
Was ist das Glück daran, wenn man dann das Bewusstsein gerade in der Intensivstation verliert?
Richtig, das ist natürlich so, dass dieser Blutverlust wahnsinnig schnell eintritt. Also ich habe quasi innerlich 2/3 meines Bluts verloren, die sich dann eben auch, wie gesagt, da verteilt haben. Und da ist es halt entscheidend, dass man A, die richtigen Ärzte um sich hat, also hier auch nochmal nachträglich ein großes Lob an die, und dass man dementsprechend auch viele Blutkonserven vorrätig hat in der Blutgruppe, die der Patient halt gerade braucht.
Mhm. Wenn du als Lebensgefährtin daneben stehst und er liegt schon auf der Intensivstation und der Arzt sagt, ja, kann sein, dass er die Nacht nicht mehr überlebt. Das sind natürlich Horrorvorstellungen. Grauenhaft, und schlimme Sachen, ja, die man da durchmachen
muss. Das ist wirklich das Schlimmste. Ich dachte auch, mich haut jetzt selber gleich um. Ich kann mich quasi neben ihn legen, als ich das gehört habe. Mhm. Ich dachte so, wie kann sein, dass er stirbt? Ja, so wie kann sein, dass es morgen regnet? Ja, mhm. Und ich dachte halt, es darf nicht passieren. Morgen muss die Sonne scheinen. Ich tue alles, weil ich mich gar nicht mit diesem Gedanken beschäftigen wollte, dass es vorbei sein kann. So plötzlich, völlig aus dem Off. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich dann probiert zu kämpfen, ihm Kraft telepathisch zu geben, anwesend zu sein, immer mit ihm zu sprechen, zu singen. Und Gott sei Dank hat es funktioniert.
Dann kam irgendwann die Aufwachphase, die ja auch vom Arzt beschrieben wird als eine sehr schwierige Phase. Für alle Beteiligten, natürlich am meisten für den Patienten. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die Aufwachphase ist in etwa so, kann man sich gut vorstellen, indem man denkt, man hat einen Wackelkontakt im Gehirn. Also in einer Sekunde ist man völlig klar und redet auch mit Angehörigen, Ärzten relativ normal. Und 2 Sekunden später hält man den Chef der Intensivstation plötzlich für einen gemeingefährlichen Zuhälter, vor dem man sich unbedingt schützen muss. Mhm. Ich habe in dem Fall sogar irgendwie, weil ich mich so bedroht fühlte, ein Frühstücksmesser geklaut, das ich unter meinem Kopfkissen versteckt habe, weil ich dachte, mit dem Kerl ist nicht gut Kirschen essen.
Wie lange hielt das an?
Gott sei Dank ging das glimpflich aus, also eine Schwester entdeckte es da und hat es mir dann wieder abgenommen. Und aber es passieren einem verrückte Sachen, wenn man in dieser Aufwachphase ist. Ich habe auch plötzlich angefangen, mein Pulsmesser zu rauchen, der an meinem Finger steckte, weil ich dachte, er sei eine Zigarette. Dabei blinkte dann nur vorne ein rotes, kleines elektrisches Licht. Mhm. Und gut, ich rauchte die genüsslich, wie mir Kimberly erzählte.
Wirklich? Ja, und ich dachte, was ist denn jetzt mit ihm passiert? Ja, jetzt gerade ist doch eigentlich alles gut, er hat das Koma überstanden, jetzt ist er komplett durchgeknallt.
Aber wird das dann sofort erklärt von Ärzten, das ist normal in der Aufwachphase, oder weiß man selber dann nicht, ob das alles wieder normal wird?
Das Problem ist, glaube ich, da ist halt in dieser Phase überhaupt nichts normal. Das ist wahrscheinlich auch bei jedem Patienten wirklich anders. Und bei Clemens war diese Aufwachphase, ich habe gesagt, eigentlich müsste man sie in Akrophase umbenennen, ja, weil er auch sehr aggressiv war, überhaupt nicht einsehen wollte, wo er ist, warum er da ist. Mhm. Also das ist sehr, sehr verrückte Zeit. Ja. Ja,
man hat natürlich auch in dieser Aufwachphase, muss man sich so vorstellen, dass man einen vorherrschenden Gedanken hat, man will raus aus dem Krankenhaus. Also dass man quasi gegen seinen Willen dort festgehalten wird. Was natürlich nicht geht, deshalb wird man auch am Bett in Teilen fixiert, wie das im Klinikdeutsch heißt, also mit anderen Worten gefesselt. Und trotzdem habe ich es geschafft, mir zweimal die Magensonde auszureißen. Ja. Und
selbst in schlimmsten Situationen ein großer Dickschädel.
Wollte einfach weg damals.
Ja, glaube ich, hast du in Unterhose dann bei Minusgraden vor dem Krankenhaus
gestanden. Ja, als ich auf der normalen Station war, also nicht mehr auf der Intensivstation.
Ja, an Weihnachten war das, um 4 Uhr nachts. Ja.
Um 4 Uhr nachts an Weihnachten dachte ich, ich checke jetzt hier endgültig aus und wollte dann nur mit Unterhose bekleidet, mit meinen fein säuberlich von mir vorher gepackten Utensilien das Krankenhaus verlassen. Mhm. Bin Gott sei Dank auf dem Klinikflur nur ein paar Meter weit gekommen bis zum Schwesternzimmer. Hat mich eine aufmerksame Nachtschwester gestoppt,
ja, Gott sei Dank,
um 180 Grad gedreht, und dann bin ich zurückgewackelt in mein Krankenzimmer.
Wie lange warst du im Krankenhaus dann, nach dem Flug, den ihr zusammen absolviert habt, du im Flugzeug gesessen hast, mir geht's nicht gut, dann kam der Notarzt, dann wurdest du ins Krankenhaus gebracht. War das ein Münchener Krankenhaus in der Nähe von
München? Genau, in der Nähe von München.
Richtig, genau.
Wie lange warst du dann da? Das war Ende November.
Das war Ende November und ich war bis zum 2. Januar da, also gute 5 Wochen. Mhm. Und das war, wie gesagt, klingt jetzt viel, aber war, wie gesagt, für die Zeit eigentlich, oder für das, was einem da widerfahren ist, dann wieder auch relativ wenig. Mir haben die Ärzte auch die Möglichkeit eröffnet, danach noch eine Reha zu machen. Darauf habe ich dann aber verzichtet, weil dieser Platz in dem Reha-Krankenhaus erst 3 Wochen nach meiner Entlassung frei geworden wäre.
Und weil es dir aber auch gereicht hat, muss man ehrlicherweise dazu sagen.
Weil es mir gereicht hat, genau. Und
irgendwann fällt einem auch die Krankenhausdecke auf den Kopf.
Genau.
Und was, wenn du das jetzt aus deiner persönlichen Perspektive beschreiben kannst, vielleicht auch für Menschen, die wirklich Angehörige haben, die in dieser Situation sind, was hat dir, und die sich aber noch nicht artikulieren können, was hat dir vielleicht am meisten geholfen oder was würdest du sagen? Was man
ja,
auf
die
jeden
Anwesenheit,
Fall
die Kimberlys Anwesenheit, dass sie täglich verlässlich zu mir gekommen ist. Also ich glaube, dass man solche Situationen ohne Liebe nicht überstehen kann. Das ist eigentlich das alles Entscheidende. Und da kann man natürlich jedem Menschen in so einer Situation nur wünschen, dass er jemand hat, der ihm so wichtig ist, dass ihn das eben halt auch dementsprechend motiviert, wieder zurückzukommen ins Leben.
Und es ist ja auch ein Geschenk, nochmal im Grunde neu geboren zu werden. Wie fühlt sich das jetzt an, in München in einem Haus zu sitzen, morgens aufzuwachen? Macht man dieselben Rituale wie früher oder geht man den Tag anders an?
Ja, man geht den Tag schon anders an, also mit einem anderen Bewusstsein. Man denkt schon irgendwie, auch wenn es abgedroschen klingt, carpe diem. Nutze diesen Tag, sei fröhlich, auch wenn draußen irgendwie Nebel und Regen gerade sind.
Der Luxus ist, glaube ich, auch der Alltag plötzlich. Ja, dass man einfach zusammen sein kann, also empfinde ich das auch. Das ist eigentlich das tolle Geschenk. Und selbst so banale Sachen mal, einen Kaffee zusammen trinken, jetzt mal in die Sonne sich draußen hinhocken, sowas. So Kleinigkeiten sind plötzlich, haben die größte Bedeutung.
Also einmal wachrütteln bitte und dieses Schicksal, das habt ihr beide beschrieben, 9 Minuten Ewigkeit, der Clemens ist dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen, zum Glück.
Aber hallo.
Ja. Und ihr beide habt das aus euren Perspektiven jeweils beschrieben. Kimberly Hoppe und Clemens Hagen waren bei uns zu Besuch. 9 Minuten Ewigkeit, eine Liebe zwischen Leben und Tod, so heißt ihr Koma-Tagebuch und wir haben Exemplare für euch hier liegen und möchten die gerne an euch verschenken. win@fluxfm.de, nennen wir es mal Betreff 9 Minuten, 9 Minuten der Betreff win@fluxfm.de und dann schicken wir euch die gerne zu. Und an euch vielen lieben Dank.
Vielen Dank zurück. Ja, viel Spaß beim Lesen und viel Liebe und viel Hoffnung.
Genau. Und wir freuen uns aufs nächste Buch und dass ihr jetzt sowieso heile wieder zurückkommt und heile wieder das nächste Mal nach Berlin.
Dankeschön.
Grüße nach München. The Preachers, Is This How You Feel? In der Sendung Stadt, Land, Flux.